Vom Studenten-Crowdfunding-Projekt zur Multimillionenfirma auf Amazon und weit darüber hinaus. Das ist die Geschichte von Lukas Liedtke und Heat It, einem Produkt, das man zu Recht eine wirkliche Hardware-Innovation nennen konnte, als es auf den Markt gekommen ist. Ich selber bin großer Fan. Was genau das Produkt kann, erzählt Lukas uns im Podcast. Außerdem gibt er einen Einblick in die gesamte Gründungsgeschichte, wie man so ein Hardware-Startup über Crowdfunding-Plattformen anfänglich finanziert, wie dann die Reise weitergegangen ist, wie auch Wettbewerber versucht haben, mit Klagen den Aufstieg von Heat It so ein bisschen zu bremsen oder vielleicht zu unterbinden. Insgesamt wirklich eine extrem inspirierende Geschichte zu einem Produkt, das ich selber schon seit vielen, vielen Jahren nutze. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, auch ein bisschen ungefragtes Produktfeedback an den Lukas zu geben. Ich hoffe, er hat es aufgenommen. Die ganze Geschichte von Lukas Liedtke, seinen Mitgründern und Heat It gibt's jetzt. Ab geht's in den Podcast.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Unsere eigentliche Markteintrittsstrategie wurde dann sehr über den Haufen geworfen, weil wir im Frühjahr 2020 gestartet sind, letztlich parallel mit der ersten großen Corona-Welle. Das heißt, die Vertriebspartner, Sport- und Outdoor-Geschäfte, Mediamarkt oder Consumer Electronics Stores und so, die hatten dann erstmal wirklich andere Sorgen, als jetzt ein neues Produkt von so einem Studententeam einzuführen. Ja, mussten dann relativ schnell switchen, quasi auf 100% Fokus online, und das hat dann sehr gut geklappt. Also sowohl der Webshop als auch Amazon, und ja, das war dann schon doch erfolgreiches und sehr schönes erstes Jahr 2020.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Lukas.
Hi Jan.
Heute für mich eine Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, denn ich bin großer Fan seit jetzt schon einigen Jahren von eurem Produkt. Ein Produkt, das heißt Heat It, ist aber wahrscheinlich etwas, das jetzt noch nicht jeder Hörer und jede Hörerin kennt. Erzähl mal, was ist euer Produkt?
Ganz kurz, Heat It ist ein smartes Medizinprodukt zur Behandlung von Insektenstichen mit dem Smartphone. Die Idee kam letztlich aus der Erkenntnis, dass man Insektenstiche sehr effektiv mit Wärme behandeln kann, aber zu dem Zeitpunkt, damals noch Studenten hier am KIT in Karlsruhe, gab es keine vernünftige Lösung. Die Produkte waren entweder groß und klobig oder es war ein heißer Löffel, mit dem man sich schnell verbrennen kann. Und wir haben gedacht, warum nicht das Handy nutzen, was man eh dabei hat, kombinieren mit einem kleinen Produkt, und schon, ja, ist Heat It entstanden.
Okay, also ich beschreibe es mal in meinen Worten. Das ist ein kleiner Dongle, den ich entweder irgendwo in der Schublade habe oder an meinem Schlüsselbund, damit ich ihn immer dabei habe, wenn ich unterwegs bin. Den nehme ich von meinem Schlüsselbund ab, stecke ihn in mein Handy. Ihr zieht euch Strom und Energie aus dem Handy. Dadurch wird dieser Dongle heiß. Ich drücke ihn auf den frischen Mückenstich und dann verbrennen die Giftstoffe von der Mücke und es gibt keinen Juckreiz. Habe ich das halbwegs richtig beschrieben?
Fast perfekt. Ich glaube, zum Wirkprinzip, da müssen wir vielleicht dann nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Es sind nicht die, da wird nichts verbrannt. Zum Glück ist das ja sehr sicher in der Anwendung und auch kein Prinzip, was wir erfunden haben. Die Idee, die es wirklich auszeichnet, ist die Verbindung zum Smartphone. Das ist auch, was wir patentiert haben und was das Produkt so praktisch und ja, zum Glück auch beliebt macht mittlerweile.
Ja, okay. Also das Problem Mücke und Mückenstich kennt wahrscheinlich jeder. Erzähl mal, wie ist es dann zu dieser Idee gekommen? Also was ist so die Ursprungsgeschichte von Heat It?
Vorne angefangen. Habe ich letztlich meine Mitgründer in der Uni kennengelernt. Wir haben schon verschiedene Projektarbeiten zusammen gemacht, waren zusammen ein Jahr in den USA, was uns sehr eng zusammengebracht hat. Da hatten wir eine Waschmaschinen-Trockner-Kombination entwickelt, also was ganz anderes, aber waren immer schon irgendwie so in Projektarbeiten verliebt und gerade Hardware lag uns sehr nah als Maschinenbauer. Und dann im Masterstudium habe ich das erste Mal das Prinzip Wärmebehandlung von Insektenstichen kennengelernt. War beim Kitesurfen, wir waren in Norddeutschland, es war alles voller Mücken und eine Freundin zeigte mir eben so ein Gerät, womit man den Stich angeblich behandeln kann. Ich war total skeptisch, weil das erstmal abstrus klingt, mit Wärme den Juckreiz stoppen. Hab mich dann aber überreden lassen, es auszuprobieren und war sofort begeistert, wie gut es funktioniert. Ein paar Wochen, Monate später war ich dann in Florenz zu einem Forschungspraktikum, wurde wieder zerstochen und habe mich in dem Moment geärgert, dass ich so ein Produkt eben nicht zur Hand hatte. Und ja, dann habe ich eins und eins sozusagen zusammengezählt, habe gedacht, wie muss ein Produkt aussehen, wo man nicht groß drüber nachdenken muss, dass es jederzeit zur Hand ist, und habe gedacht, warum nicht mit dem Smartphone das kombinieren, dann wird das Produkt extrem klein. Und das schien mir dann als Projektarbeit fürs Studium oder letztlich präziser gesagt für einen Studentenwettbewerb auch sehr realistisch. Es hatte irgendwie einen gewissen Anspruch und vor allem, ja, war mir in dem Moment, wo ich die Idee hatte, klar, dass es auch einen Mehrwert hat, weil schnell vertieft man sich ja als Ingenieur doch auch in Spielereien und Liebhaberprojekte, ohne dass sie tatsächlich eine realistische Chance haben, ein Produkt zu werden. Und das war dann eine witzige Kombi, aber zu dem Zeitpunkt war lange noch nicht klar, dass wir da eine Firma rausbauen und das letztlich auf den Markt bringen werden. Das kam dann erst später.
Okay, die Story wollen wir natürlich heute genauer verstehen und nachvollziehen. Aber du hast es dann bei einem Studenten, ich sag mal, Erfinderwettbewerb eingereicht. Gab es einen Preis?
Es gab einen Preis. Ja, ich glaube, wir haben 1.000 Euro gewonnen, was natürlich schon viel Geld war. Und vor allem gab es auch Anerkennung und Feedback. Ich meine, wichtig war eigentlich, dass wir schon ein paar Wochen vor quasi Einreichung des Wettbewerbsbeitrags realisiert hatten, dass da durchaus auch ein Geschäftsmodell drauf basieren kann. Das war eigentlich vielleicht der wichtigste und entscheidende Schritt, weil wir in dem Moment ein Patent anmelden mussten, bevor wir es irgendwie veröffentlichen. Das heißt, das war vielleicht ein kurzer Geistesblitz von uns, dass wir da gesagt haben, komm, auch wenn das Geld als Student immer knapp ist, investieren wir da, lassen uns mal von einem Patentanwalt beraten und versuchen da mal so ein Patent zusammenzustellen. Und ja, die Preisverleihung war dann im Rahmen von so einem Mikrosystemtechnik-Kongress, also alles sehr akademisch, viele Professoren und Doktoranden und Postdocs, die bei uns vorbeigeschaut haben. Keiner war jetzt begeistert von der Forschungsarbeit oder Innovationshöhe, wenn man das jetzt, sag ich mal, mit wissenschaftlicher oder universitärer Forschung vergleicht. Das war uns aber auch von Anfang an klar. Aber viele waren einfach als Endkunden sozusagen begeistert, wollten es gerne kaufen und haben uns dann auch den Rücken gestärkt, uns für ein Stipendium zu bewerben und uns selbstständig zu machen. Das war so die Initialzündung dann wirklich zur Selbstständigkeit für uns.
Also 1.000 Euro Preisgeld für zu dem Zeitpunkt aber nur ein Konzept und eine Idee, aber noch kein physisches Produkt.
Doch, das ist eigentlich witzig, weil ich mache das jetzt, das war alles 2017, das heißt, das ist echt schon ein paar Jahre her. Und von der Idee, von der ersten Skizze bei mir im Notizbuch zum Produkt, was mehr oder weniger das Gleiche tut, was es heute macht und so aussieht wie damals skizziert, hat es 3-4 Monate gedauert. Auch dank meiner pfiffigen Co-Gründer haben wir dann relativ schnell die Software entwickelt fürs Handy, die Software für dasselbe Gerät und die Hardware und hatten dann so in mühsamer Handarbeit sozusagen Prototyp 1 zusammengebaut. Und den konnten wir auf dem Wettbewerb schon schön zeigen. Hatten wir da natürlich noch unterschätzt, wie viel oder wie groß der Schritt dann letztlich von einem ersten Prototypen ist, der funktioniert, zu einem Produkt, was sicher ist, was eine gewisse Qualität hat, was wettbewerbsfähig angeboten werden kann, verkauft werden kann und so weiter. Da gehen dann schnell die Jahre ins Land und es gibt viel zu lernen, aber war eine interessante Erfahrung.
Ja, okay. Jetzt wart ihr drei Gründer, alle drei Maschinenbauingenieure, wenn ich es richtig verstanden habe. Und habe dann aber den Schritt gegangen zu sagen, okay, wir gründen jetzt. Ist das so Unternehmertum und Gründung auf Basis von eigenen Ideen, war das irgendwie Teil eures Studiums?
Am ehesten kam es in dem USA-Austausch als Thema auf. Also das war deutlich weniger wissenschaftlich, es war viel verschulter, aber es gab schon, ich meine, das ist jetzt kein großes Geheimnis, aber in Amerika hat schon viel, viel mehr den unternehmerischen Bezug. Also da gab es dann mal erste Projektarbeiten, wo man aber auch direkt, auch als Ingenieur halt gezwungen war, über ein Business Case nachzudenken, über die Vermarktung nachzudenken und so. Also da kam das so zum ersten Mal auf. Ich glaube, so ich für mich persönlich habe schon immer gedacht, dass selbstständig sein mal eine schöne Sache sein kann, aber war weit weg davon, mich für BWL zu interessieren oder so. Das lag mir wirklich fern. Und ja, jetzt rückblickend finde ich, ist das viel zu kurz gekommen im Studium, weil ich finde, dass ja unternehmerisches Tun einfach so unfassbar viel Kreativität auch ermöglicht oder auch freisetzt und Freiheiten ermöglicht, die, glaube ich, in vielen anderen Berufen nicht möglich sind. Und kurz muss ich dich noch korrigieren, wir sind nämlich ein Vierer-Gründerteam sogar. Wir haben die Firma zu viert gegründet, ein guter Freund und Mitgründer, war zu dem Zeitpunkt aber schon bei Bosch beschäftigt. Das heißt, wir konnten uns selbst nicht vorstellen, dass man mal vier Ingenieure bezahlen kann oder auch sogar vier Ingenieure in der Firma braucht. Und da haben wir uns dann gemeinsam dazu entschieden, dass es an sich besser ist. Er macht seinen schönen Job als Ingenieur bei Bosch erstmal weiter. Aber nach anderthalb Jahren war dann schnell klar, wir brauchen Verstärkung, wir brauchen seine volle Aufmerksamkeit und zum Glück ist er dann auch den Schritt gegangen und zu uns Vollzeit in die Firma gekommen und auch als Geschäftsführer dann eingestiegen.
Ja, okay. Ich bin das erste Mal auf euch aufmerksam geworden, weil ihr, wenn ich es richtig erinnere, eine Crowdfunding-Kampagne gemacht habt, die, von denen gibt es ja viele, aber eure, hatte ich das Gefühl, hatte überdurchschnittlich viel Traction und hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und auch Presseberichterstattung und war irgendwie für mich so omnipräsent eine Zeit lang, auch auf Social Media. Also war das dann für euch so der nächste Schritt nach, wir gründen jetzt eine Firma und wir haben ein Patent, um auch wirklich dann in eine skalierbare Produktion zu gehen?
Ja und nein. Also es war auf jeden Fall der wichtigste Schritt so in unserer persönlichen Entwicklung in Richtung Markteinführung, weil natürlich war eins der häufigen Fragen, einmal war klar, wir brauchen erhebliche finanzielle Mittel, um ein Hardware-Medizinprodukt bis zur Marktreife zu bringen. Gleichzeitig als Vierer-Ingenieursteam, alle, also maximal undivers, wird man natürlich auch gefragt, warum seid ihr jetzt das richtige Team? Ne? Wir repräsentieren nur einen sehr kleinen Teil unserer Kundschaft. Wir haben selber keine Erfahrung, weder was BWL anging, noch was Marketing und Sales anging. Deswegen war dieser Schritt in Richtung Crowdfunding auf jeden Fall der richtige, weil wir damit sehr früh gezwungen wurden, ich freue mich natürlich jetzt zu hören, dass du dich daran erinnerst, schon halt 2019, das heißt ein knappes Jahr, bevor wir wirklich an den Markt gegangen sind, uns Fragen zu stellen wie, wie sieht das Logo aus? Was wird der Preispunkt? Was sind die wichtigsten USPs, um es anzupreisen? Wie geht man mit der Presse um? Wie schaltet man Marketing auf Social Media? Und deswegen war das so von der Lernkurve extrem steil und hat, auch wenn das jetzt nach außen hin natürlich eine sehr erfolgreiche Kampagne war, hat es nur zu einem Bruchteil zu unserer Finanzierung beigetragen. Aber es hat wieder andersrum in potenziellen Investoren gezeigt, da gibt's ein echtes Interesse. Einmal die Jungs kriegen das hin, auch ein Produkt, was es noch gar nicht gibt, von der Idee schon so gut zu vermarkten, dass wir haben ungefähr 3000 Vorbestellungen gehabt, rausging und ja, mit sehr überschaubarem Invest. Ne? Wir haben einen guten Teil des Videos einfach selber gedreht, beziehungsweise hatten dann noch Unterstützung von Werkstudenten und so, haben uns auch entschieden, das auf Startnext zu machen. Das ist eine kleinere deutsche Plattform und im Gegensatz zu Kickstarter waren wir da mit die erfolgreichste Kampagne, gerade so was Technologie angeht, aller Zeiten. Und das schien uns der bessere Weg, als bei Kickstarter einer von vielen zu sein. Und dann war das eine gute Entscheidung für uns.
Aber es gibt schon noch weitere Investoren, die ihr mit dazu genommen habt.
Genau, also ich kann da gerne ein bisschen die Bausteine erläutern. Ist ja vielleicht für die eine oder andere auch interessant. Wir sind eben gestartet, Studentenwettbewerb, ein paar Euro als Preisgeld gewonnen, haben uns dann auf das Exist-Stipendium beworben und das übers KIT erteilt bekommen, konnten dann im ersten Jahr sehr davon profitieren, am Institut für Mikrostrukturtechnik fest verankert zu sein, konnten Labore mit benutzen, hatten ein Büro, wovon wir sehr profitiert haben und dann wurde es langsam ernst. Wir haben die Crowdfunding-Kampagne durchgeführt, haben da 80.000 Euro eingesammelt und parallel Wandeldarlehen von Investoren aufgenommen. Insgesamt hat so eine gute 500.000 Euro gebraucht, um marktreif zu sein, dann nochmal eine weitere 500.000 Euro an Eigenkapital, um entsprechend zu wachsen und zu gedeihen. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir jetzt seit einigen Jahren profitabel sind. Also haben wir am Anfang nochmal auch selber Fremdkapital aufgenommen als Gründer. Schien uns zu dem Zeitpunkt ein vernünftiger Schritt. Und das ist so ein bisschen die Finanzierungshistorie. Also arbeiten seit vielen Jahren mit unseren 7 Business Angels sehr vertrauensvoll zusammen. Und rund 80% der Firma liegen noch bei uns Gründern. Also insgesamt so eine sehr gesunde Struktur, meinem Empfinden nach zumindest.
Ja, okay. Also, die Crowdfunding-Kampagne hat euch dann so den ersten Push gegeben und die erste Aufmerksamkeit. Das ist super zum Start. Aber dann braucht man ja auch nachhaltige und skalierbare Vertriebskanäle. Erzähl mal so ein bisschen, wie eure Markteintrittsstrategie war, mit welchen Kanälen ihr begonnen habt, das Produkt, das ja kein Produkt ist, nachdem es wahrscheinlich ein großes Suchvolumen gibt, weil es so komplett neu und innovativ ist, so ein Produkt zu vermarkten.
Keimzelle wirklich von unserer Kundschaft waren und sind bis zum heutigen Tag die Crowdfunding-Unterstützer. Das ist immer schön zu sehen, aber bis heute kommentieren die viele Facebook-Posts oder sind sehr aktiv in unserem Newsletter, wenn wir Feedback brauchen und so weiter. Also das war so ein bisschen die Ausgangsposition. Unsere eigentliche Markteintrittsstrategie wurde dann sehr über den Haufen geworfen, weil wir im Frühjahr 2020 gestartet sind und ja, letztlich parallel mit der ersten großen Corona-Welle. Das heißt, die Vertriebspartner, Sport- und Outdoor-Geschäfte, Mediamarkt oder Consumer Electronics Stores und so, die hatten dann erstmal wirklich andere Sorgen, als jetzt ein neues Produkt von so einem Studententeam einzuführen. Mussten dann relativ schnell switchen, quasi auf 100% Fokus online, und das hat dann sehr gut geklappt. Also sowohl der Webshop als auch Amazon, und ja, das war dann schon doch erfolgreiches und sehr schönes erstes Jahr 2020. Wir hatten erhebliche Rechtsstreitigkeiten rund um den Markteintritt. Das ist ja auch eine Erfahrung gewesen, die uns sehr, sehr viel stärker gemacht hat. Letztlich verlässt man so ein bisschen das geschützte Startup-Umfeld, wo alle einem auf die Schulter klopfen. Manche rollen auch mit den Augen, weil sie so denken, kann man sich damit wirklich irgendwie selbstständig machen und so eine kleine Nische und so weiter. Aber insgesamt ist es halt schon ein Umfeld, wo man einfach sehr viel unterstützt wird. Und dann, wenn man auf den Markt kommt, muss man sich natürlich auch darauf einstellen, dass es da Leute gibt, die das nicht so gut finden und die einem da ganz genau auf die Finger schauen.
Weil Wettbewerber von euch, also es gibt ja vergleichbare Produkte nur in viel größer und so als Standalone-Geräte, weil die dann nicht wollen, dass ihr in den Markt kommt und euch angreift, weil ihr ein Medizinprodukt seid und irgendwelche Approvals und Zertifizierungen bräuchte? Oder was ist dann das Einfallstor für so Rechtsstreitigkeiten?
Ich glaube, Einfallstore gibt es grundsätzlich viele so als Firma, ne? Ich meine, man kennt es ja aus dem Online-Geschäft, was weiß ich, fehlende Angaben auf der Website und so weiter. Also wenn man da nur genug Muße reinsteckt, gibt es da sicher Sachen. Na klar, ist auch, wenn man halt in Deutschland auf den Markt kommt, muss man sich auch an die Gesetze und Regeln halten. Und wir haben das sehr gewissenhaft gemacht, aber natürlich ist es da auch möglich, Fehler zu machen. Es waren Ungenauigkeiten zum Beispiel in der Bedienungsanleitung, was den genauen Anwendungszweck angeht, wo uns Vorwürfe gemacht wurden und so. Da gab es nie letztlich dann irgendwie ernsthafte Probleme letztlich, aber man wird da schon nochmal wachgerüttelt und muss sich überlegen, was hat man vielleicht selber falsch gemacht, welchen Kampf lohnt es sich zu kämpfen, wo muss man vielleicht selber auch mal in den Angriff übergehen, um ernst genommen zu werden. Und da sind bis zum heutigen Tag, also 4,5 Jahre später, einfach auch die Strukturen letztlich bei uns intern gesetzt worden, die uns, glaube ich, auch so erfolgreich gemacht haben. Also rückblickend muss ich sagen, dass ich da durchaus dankbar bin, dass wir diese schweren Monate da überstanden haben und gestärkt daraus gekommen sind. Also das ist von den Prozessen bis hin zum Verhältnis mit den Investoren, zu guten Anwälten, aber auch intern das Team, dem haben wir da auch nichts vorgegaukelt. Ne? Das war wirklich, ja, Krisenstimmung, weil das Geld ist alle, man hat Liefermengen und Lieferungen zugesagt und gleichzeitig rechtliche Probleme, die sie einem vielleicht daran hindern, weitere Produkte auszuliefern. Da sieht es dann schnell düster aus, wenn man dann nicht die Kurve kriegt, und wir waren in der glücklichen Situation, dass wir es dann irgendwie gemeinsam hinbekommen haben, und da bin ich immer noch dankbar für. Ja.
Du hast vorhin schon im Nebensatz gesagt, ihr seid in der glücklichen Situation, profitabel zu sein. Wie viel Heat-Its muss man denn so insgesamt oder auch pro Jahr verkaufen, um profitabel zu sein und euer Team, das wie groß ist, zu finanzieren?
Wir sind jetzt über 25 Leute, also schon ein bisschen eine Gehaltsabrechnung, die da jeden Monat bezahlt werden muss. Witzig ist jetzt, ich bin noch über eine allererste Kalkulation so auf dem Bierdeckel gestolpert, wo wir mal geschätzt hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf die Menge kamen, aber da kamen wir so auf irgendwie 40.000 Geräte pro Jahr, müsste man schon hinbekommen, und da kann man dann vielleicht auch irgendwie zu dritt von leben. Das war so eine Grundkalkulation. Tatsächlich haben wir diese ersten Erwartungen weit übertroffen. Mit ein bisschen Recherche konnten wir auch schon sehen, dass von diesen batteriebetriebenen Geräten wirklich enorme Stückzahlen, also in Richtung siebenstellig abgesetzt werden. Und dann ist natürlich die Mathematik auch gut machbar. Wir haben ja, Crowdfunding 3.000 verkauft, dann im ersten Jahr 20.000, dann irgendwie 100.000 und jetzt 2024 werden wir fast eine halbe Million Geräte verkaufen. Und
wow.
Ja,
wow.
Das reichen da doch ein paar Leute mit.
Das ist ja schon ein klassischer Hockeystick von den Zeiten, die du so nennst. halbe Million, ein Produkt, wenn ich es so richtig erinnere, kostet um die 30 Euro?
Ja, genau.
Okay. Also macht ihr da irgendwie schon einen vernünftigen achtstelligen Umsatz?
Also er kostet dem Endkunden die 30 Euro, dann weiß ich ja selber, es gibt die Mehrwertsteuer, es gibt Händlerpreise und so, also ganz, ganz da sind wir noch nicht, aber ja, ungefähr die Größenordnung passt.
Okay. Und das klingt jetzt von dem Produkt so nach einem typischen, es wird in Asien produziert Artikel.
Ja, klingt es und das selbst du als langjähriger Fan musst dann vielleicht nochmal aufgeklärt werden oder wir müssen an unserer Öffentlichkeitsarbeit noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht auch eine Chance hier. Wir produzieren tatsächlich hier in Karlsruhe. Also wir, ja, historisch die Maschinenbauer, die jetzt in ihrer Ausbildung auch nicht viel gelernt haben, wenn es darum geht, ein Endkundenprodukt zu vermarkten, haben sich dann halt gedacht, okay, zumindest die Entwicklung und Produktion ist ein Thema, was wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht konnten, aber zumindest uns gedacht haben, dass wir das lernen können. Und das hat sich auch sehr bewährt. Also wir haben dann Produktentwicklung und parallel den Aufbau der Produktionsanlage selber gemacht und machen das bis zum heutigen Tag. Wir haben da extrem von profitiert. Ich bin mir sicher, wenn wir das ausgelagert hätten, hätten wir nicht so schnell so gut wachsen können und gleichzeitig die Probleme, die auffallen, wenn man nicht nur einen Prototypen baut, sondern wenn man 100 baut oder wenn man die ersten 10.000 verkauft oder wenn man die ersten 100.000 oder 1 Million Geräte verkauft, da kommen einfach immer neue Themen auf. Und hier ist es so, ich gehe einen Raum weiter, stehe in der Produktionsanlage, spreche mit den Leuten, noch einen Raum weiter und ich stehe im Versand, wo die Retouren zurückkommen und wir uns die Schadensbilder anschauen können von Geräten, die seit Jahren im Einsatz sind. Und ja, dieser Zyklus, ich glaube, die Zykluszeit ist da extrem entscheidend, weil wenn das 6 Monate dauert mit einem Lieferanten aus China zwischen halt dem Feedback und der Umsetzung und dem Testen oder ob das halt irgendwie 6 Tage dauert, wie wenn es hier nächste Tür ist, das macht den entscheidenden Unterschied und deswegen haben wir das nie bereut und sind, ja, glaube ich, auch stolz darauf, dass wir das hier vor Ort produzieren.
Okay, dann lass uns jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in eure Kanäle. Du hast gesagt, Online-Shop und Amazon war das, womit es losging. Da hatte ja wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, auch keine Erfahrung mit bei euch im Team nach einem Maschinenbaustudium. Habt ihr euch dafür dann passende Business Angels dazu geholt, die dabei helfen konnten? Oder wie seid ihr so in dieses neue Feld für euch reingestiegen?
Zum Thema Business Angels hätten wir durchaus gerne gemacht, aber da muss man sagen, Karlsruhe hat eine sehr lebendige und aktive Startup-Szene, aber wenig in diesem Endkundengeschäft. Ne? Das ist schon sehr viel hier Software, Deep Tech und so weiter. Und entsprechend so als First-Time-Founder rekrutiert man dann ja doch am ehesten Business Angels auch aus dem städtischen Umfeld hier. Also von daher, Learning by Doing ist Als Kunde kennt man natürlich Amazon, kennt verschiedene Online-Shops und wir hatten eben ein bisschen Erfahrung aus dem Crowdfunding. Wir haben uns dann umgehört, haben uns von Anfang an immer sehr viel vernetzt mit anderen Gründerinnen und Gründern und versucht von denen zu profitieren, haben dann auf Shopify gesetzt, was ja in der Umsetzung auch wirklich sehr, sehr praktisch und einfach ist. Und auch bei Amazon, ich meine, bis zum heutigen Tag gibt es da Themen, mit denen wir kämpfen, aber es ist schon auch bemerkenswert bei aller Kritik, die es so zu Recht, denke ich, auch an Amazon gibt, ist es einfach so, dass man als Firma wie wir dann in kürzester Zeit wirklich Abermillionen von Kundinnen und Kunden erreichen kann. Und das ist eine Riesenchance. Und das mit überschaubarer Komplexität.
Sag mal, was sind so Themen, mit denen ihr kämpft, wo ihr nicht happy seid?
Was heißt nicht happy, aber ich glaube, es sind die üblichen Themen rund um die Einlagerung, rund um die Ausspielung und Änderung vom Listing. Natürlich auch Probleme mit anderen Händlern auf dem Listing. Das sind ja so die Themen, die einen umtreiben, Bewertungen oder vermeintliche nicht wettbewerbsfähige Preise, die dann verhindern, dass das Angebot insgesamt sichtbar ist und so. Das sind natürlich so als Marke gedacht, schon die Themen, die ja Amazon aus Kundensicht auch stark machen, aber wo man als Eigenmarke natürlich auch mit zu kämpfen hat.
Ja, und trotzdem ist Amazon für euch der wichtigste Kanal?
Ja, nach wie vor. Also am Anfang war das deutlich mehr als die Hälfte unseres Umsatzes. Das ist jetzt zurückgegangen, auch weil wir zunehmend internationalisieren, aber immer noch der wichtigste Kanal.
Okay, und mittlerweile seid ihr auch ganz normal im stationären, ich sag mal, Elektrofachhandel, sagt man wahrscheinlich, verfügbar, ne?
Genau, also wir sprechen mit dem Produkt ja ganz unterschiedliche Kundinnen und Kunden an. Das, wir unterscheiden das ein bisschen in die Gruppe Medizin, Wellness, Health, Kinder und Familien, Gesundheit sozusagen. Die shoppen natürlich über ganz andere Kanäle als jetzt Sport- und Outdoor-Begeisterte, die vielleicht besonders halt schätzen, dass der so klein ist wie so ein Stück Würfelzucker, kaum Energie braucht bei der Anwendung. Und das Dritte ist das, was du eben gesagt hast, so dieses ganze Tech-Gadget. Ich grade mein Smartphone nochmal ab und das sind dann auch so die Kanäle. Also wir haben eine große Partnerschaft für die Apotheke, wo nochmal eine eigene Produktlinie läuft, die nochmal ein bisschen dem Apotheker und dem Apothekenpublikum gerechter wird. Wir haben Globetrotter und viele unabhängige Sport- und Outdoor-Händler als Partner und eben auch Mediamarkt, Saturn, Expert, Euronics. Also mittlerweile vielfältig erhältlich und nur so sind ja auch diese riesigen Stückzahlen möglich.
Ja, in der Apotheke oder bei Globetrotter, verstehe ich. Ich laufe durch die Gänge, das Produkt hängt da irgendwo am Regal, ich sehe es und finde es nützlich, auch wenn ich es vorher nicht kannte. Ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, für so ein New-to-Market-Product auf Amazon Reichweite zu generieren, weil es wahrscheinlich, zumindest mal am Anfang, weiß ich nicht, wie es heute ist, aber sicherlich initial gar kein Suchvolumen gegeben hat. Brand Search gab es wahrscheinlich nicht und dass jetzt jemand nach elektrischer Mückenstichheiler guckt, wahrscheinlich auch nicht so verbreitet. Also wie habt ihr Bekanntheit und Reichweite für Heatit auf E-Commerce-Plattformen erzeugt?
Ja, einmal muss ich dich sogar ein bisschen korrigieren, weil es gab dieses Suchvolumen schon von Anfang an, nicht auf unser Produkt konkret, aber schon auf diese thermischen Wärmestichheiler, da gab es ein gewisses Suchvolumen und am Ende ist das Publikum auf Amazon ja so groß, dass auch ein geringer Prozentsatz oder Promillesatz, der danach sucht, durchaus nennenswert Umsatz generieren kann. Also letztlich die wichtigsten Keywords abdecken, natürlich auch sich an Listings, die irgendwo eine ähnliche Problemlösung bieten, anhängen, dort präsent sein. Ich glaube, wir profitieren bei Amazon, aber auch darüber hinaus einfach davon, dass es ein Produkt ist, was in sich sehr innovativ ist, aber gleichzeitig so nah an den Erfahrungshorizont von Leuten anknüpft, dass man schon, wer ein bisschen im Thema drin ist, auf einen Blick erfährt oder so einen gewissen Überraschungseffekt hat. Ne? Da steckt was im Handy, da hält sich jemand ein Handy mit irgendwie so einem Dongle ans Bein, was hat es damit auf sich? Und wenn dann noch ein, zwei griffige Wörter dran sind, dann hilft das. Wovon wir auch sehr profitiert haben und ich glaube, das ist letztlich derselbe Grund, ne? Innovativ genug, dass es die Leute interessiert und gleichzeitig nicht zu komplex, als dass Leute Angst hätten, darüber zu berichten oder das Probleme hätten, es zu verstehen, haben wir von Anfang an gute Presseberichte bekommen. Ne? Wir waren bei Galileo, wurden wir gefeatured, wir wurden im SWR erwähnt, so als Studieprojekt, ist das natürlich auch ein dankbares Thema und haben auch bei der Höhle der Löwen mitgemacht, wo wir...
Und?
Ich will jetzt nicht sagen, wir wurden abgestraft, aber man kann es sich ja jetzt noch anschauen. Müsste ich vielleicht auch nochmal in der Mediathek da stöbern, weil es war jetzt auch nicht unser glanzvollster Auftritt. Am Ende sind wir da vielleicht ein bisschen naiv in die Show reingegangen. Wir wurden gefragt, ob wir da Interesse hätten teilzunehmen, haben gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Haben aber auch nicht eingesehen, jetzt für Fernsehinvestoren irgendwie Sonderkonditionen zu machen. Sind da also hingegangen und ich weiß nicht, wie eng du die Show verfolgst, da sind ja schon oft Deals.
Die meisten von denen kenne ich.
Ja, okay. Oft sind es ja schon auch Deals, wo man, wenn man so ein bisschen aus dem Tech-Bereich kommt, sich schon fragt, wie soll das finanziell aufgehen. Ne? Ich habe eine neue Backmischung und jemand kriegt dann 30% meiner Firma für 50.000 Euro, aber das ist eine Mathematik, die ja unrealistisch ist, die geht nicht auf, wenn man 1 Million an Eigenkapital einsammeln muss. Und wir haben da eben jetzt nicht, wir wollten weder jetzt irgendwie strategisch was im Fernsehen vorgaukeln und am Ende platzen lassen, noch wollten wir jetzt Sonderkonditionen einräumen. Und auch im Zusammenschnitt der Show ist es dann halt eben deutlich geworden, dass da das Interesse an dem Produkt, wo man ehrlicherweise auch sagen muss, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht perfekt ausgereift. War das Interesse
aber
da nicht
ihr,
da.
Ihr habt trotzdem schön die Reichweite mitgenommen und wahrscheinlich unmittelbar schon während der Ausstrahlung einen ordentlichen Peak gesehen im eigenen Shop und auf Amazon,
ja? Ja, das auf jeden Fall. Das war jetzt nicht so das life-changing Erlebnis, wie vielleicht andere Startups das berichten oder erleben. Aber es war schon, dass wir natürlich da an einem Tag irgendwie locker den Umsatz von 2 Monaten oder so gemacht haben. Und das bringt einen natürlich schon nach vorne. Ich glaube, man unterschätzt auch gerade bei einem Produkt 30 Euro. Das ist halt für viele Leute in Deutschland auch, sind keine Peanuts. Ne? Das ist jetzt ein Produkt, wo man vielleicht schon sagt, hey, das leiste ich mir. Aber es ist auch nicht so, da stellt irgendwie so eine Truppe Studenten was im Fernsehen vor und die Experten, die Löwen, die finden das jetzt irgendwie nur so mäßig gut. Ich gebe mal 30 Euro dafür aus. Wir merken es aber bis heute, dass Leute halt sagen, also dass es so der erste Kontaktpunkt ist, die dann sagen, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört, schon mal gesehen. Dann sehen sie jetzt, hey, das ist ein Produkt, der hat 4,7 Sterne, 10.000 Bewertungen auf Amazon, hat 10.000 Bewertungen in den App Stores mit 5,0 Sternen, wurde vielleicht dann nochmal bei chip.de gut gefeatured und so. Und dann bildet sich so ein Gesamteindruck und da ist Höhle der Löwen ein Eindruck von und der initiale Auslöser vielleicht für ein Interesse und viel wichtiger ist aber natürlich im Nachgang dann einfach die gute Arbeit am Produkt und im Kundensupport und so weiter.
Ja. Wie sieht denn so euer Marktplatz-Setup aus? Von den jetzt 25 Leuten ungefähr, die du im Team hast, wie viele arbeiten von denen wirklich auf Amazon und vielleicht auch weiteren Marktplätzen, auf denen ihr mittlerweile seid?
Also keiner ausschließlich. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir hier ein Team von echten Multitalenten haben. Ein guter Teil von den 25 Leuten, aber eben, ich sag mal, in einfachen Tätigkeiten. Wir sind auch ein sehr internationales Team, also in Produktion, Versand, Fulfillment, Kundensupport und so weiter. Das Kernteam rund um die Marktplätze und Marketing, das sind am Ende 4, 5 Leute, die sich damit beschäftigen. Und wir haben auch gemerkt, da wird schon sehr viel von uns am besten in-house gemacht, weil man einfach am nächsten an den Problemen ist. Und das ist so zentral für den Erfolg unseres Geschäftsmodells, dass wir das auch im Detail verstehen müssen. Wir haben uns immer mal links und rechts Rat geholt oder auch mal Agenturen beschäftigt. Jetzt nutzen wir Adference als Tool letztlich, um unsere ganzen...
Bitmanagement.
Ja, genau. Ja. Das macht unser ganzes Setup deutlich effizienter, sind wir sehr happy mit. Und ja,
schönen Gruß an die Kollegen da nach Lüneburg. Mit denen arbeiten wir auch eng zusammen. Ja,
schön. Da sind wir sehr, sehr glücklich mit. Und international, ja, ist natürlich so ein Marktplatz wie Amazon auch dankbar. Ne? Mit einem Klick sind weitere Länder freigeschaltet. Hinten hängt bei uns als Medizinprodukt immer regulatorisch noch viel dran. Das darf dann nicht unterschätzt werden. Aber wir managen das dann aus einem kleinen Team raus, haben dann halt regelmäßig unsere Meetings, wo wir die wichtigsten Punkte besprechen und ja, sind so aufgestellt. Ja.
In welchen Ländern seid ihr jetzt verfügbar?
Also wir sind, um ein bisschen weiter auszuholen, ich hoffe, ich langweile dich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit nicht zu sehr, aber man vergisst ja schnell bei so einem doch recht einfachen Produkt, was irgendwie recht, ja, simpel in der Anwendung ist, dass es ein Medizinprodukt, was eben aktiv Energie in den Körper einbringt und ist entsprechend als Risikoklasse 2a kategorisiert. Das wird dir jetzt wenig sagen, bedeutet aber letztlich alle Prozesse intern, wie die Produktion, aber auch wie Mitarbeitende geschult werden und so weiter, muss alles halt sauber dokumentiert sein. Wir werden regelmäßig auditiert. Bei uns ist das der TÜV Süd, der für uns zuständig ist und uns regelmäßig auditiert. Damit erfüllen wir dann die Anforderungen der MDR, das ist eben die neueste, sag ich mal, Gesetzesgrundlage für Medizinprodukthersteller und damit sind wir grundsätzlich verfügbar oder vermarktbar in quasi allen Ländern der Europäischen Union. Vor Ort kann das dann immer noch bedeuten, dass wir einen Local Representative brauchen oder natürlich muss die App, Bedienungsanleitung, Verpackung dann in der entsprechenden Landessprache verfügbar sein und so. Also es ist dann doch nicht ganz so einfach. Aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, wir sind in den meisten Ländern in Europa verfügbar. Wir haben ein starkes Geschäft in den USA, wo wir unsere eigene Tochterfirma gegründet haben, wo aber auch wieder ein ganz eigener regulatorischer Aufwand hinterstand. Aber auch in Ländern wie Australien oder Israel sind wir verfügbar.
Und alles auch über Amazon?
Nicht alles über Amazon, aber doch von den genannten Ländern, ich meine, du weißt selber, Amazon ist jetzt nicht als separater Marktplatz in allen Ländern in Europa aktiv. ehrlicherweise in Australien sind die Sales auf Amazon fast vernachlässigbar. In den USA gehört es mit zu unseren wichtigsten Kanälen und hat da ja auch nochmal ganz eigene Herausforderungen, aber auch Learnings. Ne? Viele Themen, die vielleicht in Europa ein bisschen später kommen, sind dann in USA schon ausgerollt. Also ein sehr, sehr interessanter Markt. Aber nach wie vor ist unser Hauptumsatz noch im deutschsprachigen Raum.
Okay. Und Logistik, weil du eben schon gesprochen hast, ein Teil eures Teams ist auch für Logistik und Fulfillment zuständig. Ist das dann ausschließlich für den Webshop oder bedient ihr euer Marktplatzgeschäft auch aus einem eigenen Lager mit eigener Logistik?
Viele Jahre und Saisons, tatsächlich fast jeden Sommer wieder, sind wir an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Weil an so einem Produkt hängt ja eine ganze Supply Chain mit Mikrocontrollern, die wir teilweise 18 Monate vorher bestellen, unsere eigene Produktion und so weiter. Das heißt, es gab immer mal Bottlenecks, wo wir auch direkt zum Endkunden über Amazon verkauft haben und selber halt das Fulfillment abgewickelt haben. Aber mittlerweile 99% wird jetzt über Amazon abgewickelt. Das heißt, wir nutzen da die Logistik von Amazon, haben eine gewisse Logistik hier vor Ort sowieso, einmal was den Webshop angeht, sowieso natürlich auch palettenweise die Produkte an Amazon schicken, aber auch Retourenabwicklungen und international verschicken. In USA gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und nutzen auch für gewisse Kanäle außerhalb von Amazon das Amazon Fulfillment. Da gucken wir jeweils, was sinnvoll ist. Natürlich macht man sich auch ungern zu abhängig von nur einem Geschäftspartner. Darf ich hoffentlich auch hier im Amazon-Podcast sagen. Aber das läuft schon sehr reibungsarm. Und man muss sich, glaube ich, auch fragen als Firma, wo ist so der eigene Fokus? Und genauso wie wir jetzt in Bulgarien oder Israel oder so mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, die dann auch sehr eigenständig das Geschäft dort managen, sagen wir halt auch, die Logistik, wir sind jetzt kein Logistikexperte, warum sollten wir da ein Riesenteam und Infrastruktur aufbauen über das, was nötig ist, hinaus und nicht auf gute Partner zurückgreifen.
Ja, okay. Im E-Commerce ist ja eine der KPIs, auf die man immer guckt, ist so der Customer Lifetime Value. Also wie kann ich auch mehr Umsatz pro Kunden machen? Ja. Dazu habe ich eine ganze Reihe von Gedanken. Auf der einen Seite denke ich, gar nicht so einfach, wenn man so eine One-Product-Company ist und es gibt ja jetzt nicht zusätzliche Produkte, die ja jemandem, der schon mal ein Produkt gekauft hat, verkaufen könnt. Gleichzeitig, und das ist jetzt ungefragtes Kundenfeedback, das du bekommst.
Gerne.
Ich habe in meinem Leben bestimmt schon 4 Heat-Its gekauft, weil mir immer wieder das Gleiche passiert. Ich mache den, der besteht ja aus 2 Stücken, die man so ineinander steckt. Mhm. Das eine Stück macht man eben, befestigt man am Schlüsselbund, an dem Ring. Und das andere steckt man da rein, um es halt mit sich rumzutragen. Dann nimmt man es aber ab und steckt es dann ins Handy, um es zu benutzen. Mir ist es jetzt sicherlich schon 3-mal passiert, mindestens, dass irgendwann nur noch der Teil da war, der am Schlüsselbund dran hängt und das andere halt in irgendeiner Tasche oder so verloren gegangen ist. Also da braucht es aus meiner Sicht unbedingt eine Produktoptimierung, dass das irgendwie nicht verloren gehen kann, ja, dass da irgendein Sicherheitshaken dran ist.
Ja.
Zeigt mir natürlich auch, okay, ja, vielleicht kann man dann doch mehr als ein Produkt an den Kunden verkaufen, ist ja aber eigentlich nicht der Weg, über den man Zusatzgeschäft machen will, dass Leute das Produkt verlieren. Deswegen schon so die Frage an euch gestellt, wie könnt ihr denn auch mit Bestandskunden wachsen, wenn man einmal das Produkt hat und es hoffentlich nicht kaputt geht und nicht verloren geht? Gibt es da Wege?
Ja, das ist eine Frage, die uns von Anfang an begleitet. Also einmal natürlich auch in den allerersten Pitches und sehr vielen sehr skeptischen Investoren, ob das wirklich jetzt eine Firma ist, in die man rein investieren sollte bei so einem doch wenig attraktiven Geschäftsmodell. Auf die Frage, glaube ich, kann man gut getrost antworten, dass der Markt halt einfach sehr, sehr groß ist und selbst in dieser Nische halt ein Millionenpublikum erreicht werden kann. Auf die andere Frage, die Verlierthematik begleitet uns auch schon lange, ist aber inzwischen gelöst. Also wir hatten am Anfang da durchaus auch Nachbesserungsbedarf, was den exakten Halt in dieser Kappe angeht, ne, weil es ist ja immer ein Kompromiss zwischen, ich muss sicherstellen, dass jede Person das einfach vom Schlüsselbund entfernen kann. Ich möchte aber nicht, dass es ungewollt verloren geht. Ich kann aber auch keine jetzt feste physische Verbindung zwischen den Geräten schaffen, weil ich will ja auch nicht meinen ganzen Schlüsselbund jetzt am Handy während der Behandlung irgendwie mit fest haben. Das heißt, es war immer ein Kompromiss, der da einzugehen ist. Auch dieses Thema, ich verliere es, weil das eben ein kleines Produkt ist. Es ist halt auch irgendwie das Feature, dass es so klein ist. Aber klar ist, es darf nicht verloren gehen und wir haben da ja sicher 20, 30 kleinste, von außen kaum wahrnehmbare Verbesserung gemacht, um dieses Problem zu lösen. Also das geht da darum, dass gewisse Konturen und Radien verändert wurden, um wirklich einen guten Halt zu ermöglichen. Wir haben das Material angepasst, haben da einen faserverstärkten Kunststoff genommen und so weiter und so weiter. Haben jetzt auch in der Pro-Variante, die wir dieses Jahr gelauncht haben, nochmal so einen Metallverschluss realisiert, wo das komplett verriegelt werden kann und damit ausgeschlossen ist, dass das auch nur sich in irgendeiner Form ungefragt löst. Aber das ist ein Thema, an dem wir dranbleiben. Jetzt mal das Verlierthema ausgespart, merken wir trotzdem, dass sehr, sehr viele Kunden zurückkommen, das Produkt kaufen, ein zweites, drittes kaufen. Wir haben das auch jetzt kürzlich erst mit über 500 Kundinnen und Kunden genauer untersucht, also letztlich Umfragen durchgeführt und festgestellt, dass es ein sehr, sehr beliebtes Geschenk ist, Leute dann doch eben mehr als ein oder zwei brauchen, weil sie halt eins im Ferienhaus haben oder eins im Auto, eins daheim, es weitergeben an Kollegen, verschenken und so. Es ist halt einfach ein, ja, schönes Geschenk auch.
Ja, okay. Dann bin ich beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der es schon mal verloren hat und gleichzeitig dankbar, dass es dafür offensichtlich auch eine Lösung gibt. Ich vermute mal jetzt, also wir nehmen auf im August, ich vermute mal, das ist jetzt so Peak Season für euch, ja, weil man das Produkt halt im Januar, Februar nicht so sehr braucht, wie man es jetzt irgendwie im Sommer braucht. Welche Rolle spielen denn trotzdem so die Wintermonate für euch, wo ja zumindest so ein paar, ich meine, da ist Weihnachtsgeschäft, da ist Black Friday, ja, Cyber Monday, im Herbst gibt's einen zweiten Prime Day, ob es Valentinstag im Februar, weiß ich nicht, ob es das typische Valentinstagsgeschenk ist, vielleicht nicht, aber so wie überwintert ihr?
Wir überwintern eigentlich sehr gut. Am Anfang schien uns das eine große Schwäche auch von dem Geschäftsmodell und natürlich ist es jetzt aus Accounting-Sicht nicht so dankbar. Ich finde, es gibt aber unserer ganzen Firma eine schöne Struktur durchs Jahr, weil es gibt halt einfach die Quartale mit einem unterschiedlichen Fokus. Jetzt im Herbst ist das irgendwie voll, Herbst und Winter ist dann irgendwie voll die Messesaison, die Produktionsanlage wird grundlegend überarbeitet, es werden weitere Schritte automatisiert, Produktentwicklung steht im Vordergrund. Im ersten Quartal eines neuen Jahres steht dann vielleicht die Content-Erstellung im Fokus und in den Sommermonaten geht es halt einfach darum, operativ Exzellenz zu sein, also beim Kundensupport eng dran zu sein, Supermarketing-Kampagnen zu schalten und so weiter. Also ich glaube, so psychologisch und für die Firma ist das eigentlich ein großer Vorteil. Jetzt über die Jahre haben wir das auch finanziell ganz gut hinbekommen, ne? Am Anfang auch mit Banken zusammengearbeitet und Fremdkapitallösungen, sodass wir immer liquide waren. Mittlerweile haben wir auch größere Vertriebspartnerschaften, die dann halt 100.000 Produkte auch vorbestellen und sagen, sie nehmen schon mal eine erste Charge im Februar und so weiter. Und da kann man das eigentlich auch so ganz gut übers Jahr strecken. Zumal wir ja auch mittlerweile auch Auslandsgeschäft haben und Italien oder Südosten der USA oder so ist ja da deutlich weniger saisonal. Also das kriegen wir ganz gut abgedeckt und es gibt eigentlich eine gute Struktur. Aber in Deutschland machen wir natürlich vom Umsatz 80% zwischen Mai und September. Das ist kein großes Geheimnis. Und wir bekommen über die App-Nutzungszahlen, die wir von Apple und Google bekommen, ja auch ein sehr transparentes Bild davon, wie gerade das Interesse an unserem Produkt ist, weil natürlich die Nutzungsanzahl von unserer App direkt korreliert mit der möglichen Performance unserer Marketingkampagnen, mit dem Ranking auf Bestsellerlisten auf Amazon und so. Das heißt, wir können uns auch immer ganz gut sozusagen normalisieren und gucken, wo stehen wir denn eigentlich? Outperformen wir gerade das Interesse oder eben nicht? Und haben da auch jetzt mit der Stuttgarter Zeitung zum Beispiel ein ganz interessantes Projekt am Laufen, wo man auch einfach nochmal darüber hinaus auch der Öffentlichkeit zurückgibt, hey, wie ist denn gerade das Mückenproblem in Deutschland? Einfach so als Indikator, ähnlich wie es einen Wetterbericht gibt oder einen UV-Index oder Pollenvorhersage und so, ist unsere Vision, da auch einfach im Gespräch zu bleiben darüber, dass man halt sagt, hey, es gibt doch den Heated Bite Index und der vermittelt einem ein ganz gutes Bild und nächste Woche gibt es keine Mücken oder es gibt viele, weil vielleicht kennst du es aus der eigenen Erfahrung, ist nicht so, dass man sagt, ah ja, im Juni kommen die Mücken und sie gehen irgendwie im September und das ist relativ kontinuierlich, sondern abhängig vom Niederschlag, von den Sonnenstunden und so weiter, ist es natürlich dem Zyklus der Natur irgendwo abhängig.
Also, ihr werdet auch zur Big Data Company.
Irgendwo ist es, glaube ich, jeder, der eine App hat oder ein vernetztes Produkt, kann sich natürlich schon überlegen, wie erzeuge ich einen Mehrwert für meine Kundinnen und Kunden und wie profitiere ich auch als Firma da selbst von.
Ja. Sehr gut. Geile Geschichte. Ich mag ja so auch so Ingenieursgeschichten mit selbstentwickelten physischen Produkten. Und wenn es dann noch ein Problem löst, umso besser. Ich war großer Fan des Produkts. Ich bin es jetzt nach dem Podcast noch umso mehr. Ja? Wenn ihr es jetzt auch seid, dann gibt es mehr Infos zu Lukas und Heated und der ganzen Story natürlich auf amazon.de/podcast. Wenn ihr mehr solche Geschichten hören wollt, dann liked uns, folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann sind wir gespannt, wie es bei euch weitergeht. Und danke für alle diese Insights.
Danke dir, Jan. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und alles Gute vor allem an alle Gründerinnen und Gründer, die den schweren Weg von einem Hardware-Produkt gehen. Ich bin großer Fan davon und kann es sehr empfehlen, trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten.
Sehr gut. Schöne Grüße nach Karlsruhe. Ciao, ciao.
Danke, Jan. Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.